Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, den 12. September. Heute geht's bei uns um die Schweiz im Ausland.
Spannend ist, dass dort Schweizer im 19. Jahrhundert ausgewandert sind, und zwar ziemlich zahlreich, und eigentlich diese Siedlung, diese Ortschaft gegründet haben.
Und welche schweizerischen Spuren lassen sich heute, 150 Jahre später, in der argentinischen Stadt Esperanza noch finden? Dieser Frage geht die Ausstellung «Suiza existe» im Alpinen Museum nach. Dann geht es in unserer Serie zu außergewöhnlichen Berufen um sehr viel Loyalität.
Ich glaube, wenn man Gardist ist, ist man absolut loyal. Und wir tun seine Arbeit auch nicht beurteilen. Wir können es auch nicht beurteilen. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, so eine Weltkirche zu führen. Und wir sind dort für seinen Schutz. Und das erfüllen wir hundertprozentig. Und der Rest interessiert uns eigentlich nicht.
Martin Siedler berichtet von seiner Zeit als Schweizer Gardist in Rom und warum er heute als Bundesratsweibel im Verteidigungsministerium amtet. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Im Nationalrat lief heute Morgen eine hitzige Debatte über die Steuervorlage 17. Die Steuervorlage 17 ist eine Neuauflage der Unternehmenssteuerreform 3, welche vor gut 1,5 Jahren an der Urne scheiterte. Sie soll kantonale Steuerprivilegien aufheben. Die Unternehmensbesteuerung würde somit internationalen Richtlinien angepasst. Der Ständerat hatte die Steuervorlage 17 mit einer umstrittenen zusätzlichen Finanzierung der AHV verknüpft. Trotz Widerstand von Seiten der SVP und Teilen der Ratslinken stimmte der Nationalrat dem AHV-Steuerpaket letztendlich mit 188 Ja-Stimmen zu. Vorgestern hatte eine breite Allianz angekündigt, eine Initiative zu ergreifen, falls der Bundesrat an seinem Entscheid festhält, in Zukunft Waffen auch an Bürgerkriegsländer zu exportieren. Wir haben im Info darüber berichtet. Bereits gestern haben sich nun online 25.000 Personen bereit erklärt, 4 Unterschriften für eine solche Initiative zu sammeln. Laut der Gruppe Schweiz ohne Armee XOA zeige sich so deutlich, dass die Unzufriedenheit der Bevölkerung groß sei, darüber, dass der Bundesrat den Forderungen der Waffenlobby nachgehe. Der Initiativtext liegt zurzeit bei der Bundeskanzlei zur Prüfung. Falls der Bundesrat die Verordnungsänderung in die Tat umsetzen will, so will die Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer Ende Jahr das Volksbegehren lancieren. Gestern gingen Hunderttausende Menschen in Barcelona auf die Straße, um für die Unabhängigkeit Kataloniens zu demonstrieren. Anlass war der Nationalfeiertag der nordspanischen Region. Vor gut einem Jahr hatten sich die KatalanInnen an der Urne deutlich für die Abspaltung von Spanien ausgesprochen. Zuvor hatte das spanische Verfassungsgericht die Abstimmung für rechtswidrig erklärt. Die katalanische Regierung rief im letzten Herbst einseitig die Unabhängigkeit aus, wurde daraufhin jedoch durch die spanische Zentralregierung entmachtet und wird seither juristisch verfolgt. Laut der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO, würde die Zahl der an Hunger leidenden Menschen wieder ansteigen. Verantwortlich dafür seien einerseits kriegerische Konflikte, andererseits aber auch die zunehmenden Wetterextreme. Rund 1 von 10 Personen könne sich nur ungenügend ernähren. Vor allem in Südamerika und vielen Teilen Afrikas würden Menschen wieder vermehrt an Mangelernährung leiden. Das von der UNO definierte Ziel, den Hunger auf der Welt bis 2030 zu besiegen, sei wieder in weite Ferne gerückt, so die FAO in ihrem Bericht. Und noch zum Wetter. Morgen Donnerstag sonnig und warm bei rund 25 Grad. Am Freitag dann wechselnd bewölkt und möglicherweise Regen bei 20 Grad. Samstag und Sonntag gibt's einen Mix aus Sonne und Wolken bei Temperaturen um die 22 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Im Jahr 1853 lassen sich rund 200 Familien aus der Schweiz, aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg irgendwo in der argentinischen Pampa nieder. Für die SiedlerInnen bedeutet die Auswanderung Hoffnung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Und so wird das neue Städtchen dann auch Esperanza getauft, was auf Spanisch Hoffnung bedeutet. Unter den Auswanderern sind viele Menschen aus dem Wallis und Bern, aber auch aus Zürich, dem Aargau und der Waadt dabei. Ihnen allen werden je 33 Hektar Land zur Bebauung zugeteilt. Das war vor rund 150 Jahren. Im Hier und Jetzt hat sich eine Schulklasse aus Esperanza nun auf die Suche nach ihren Schweizer Wurzeln begeben. Auf dieser Spurensuche haben die Jugendlichen Geschichten und Personen aufgespürt, Schweizer Traditionen ausprobiert und so Beiträge für eine Ausstellung realisiert. «Suiza Existe» heisst diese Ausstellung, welche den Weg aus dem argentinischen Esperanza ins Alpine Museum Bern gefunden hat. Gisela Freutz war für uns vor Ort.
Bueno, buenas noches. ¿Qué conoce usted de Suiza?
De Suiza, qué bueno, que es un país de Europa, que es muy tradicional, es uno de los que llegó primero acá a nuestro continente.
Er wisse über die Schweiz, dass diese ein traditionelles Land in Europa sei und dass Schweizer zu den ersten gehört hätten, welche auf den südamerikanischen Kontinent gekommen seien. Das antwortet ein Mann in der argentinischen Stadt Esperanza auf die Frage, was er denn über die Schweiz wisse. Dass die Schweizer die ersten gewesen seien, welche Fuß auf den südamerikanischen Kontinenten setzten, dürfte historisch fragwürdig sein. Für die argentinische Stadt Esperanza allerdings spielten Schweizer Auswanderer tatsächlich eine wichtige Rolle. Mehr als die Hälfte der ersten Auswanderer, welche Esperanza Mitte des 19. Jahrhunderts besiedelten, stammten aus der Schweiz. Viele kamen aus dem Wallis, aber auch Berner, Aargauer und Zürcher versuchten ihr Glück im fernen Argentinien. Welche Schweizer Spuren lassen sich heute, also rund 150 Jahre später, noch finden? Diese Frage stellte sich eine Schulklasse aus dem Colegio San José in Esperanza. Auf ihrer Spurensuche spürten die Jugendlichen Geschichten und Personen auf und dokumentierten diese in Film, Ton und Bild. Die Resultate der Recherche sind nun im Alpinen Museum Bern in der Ausstellung «Suiza Exist» zu sehen. Berge gäbe es zwar nicht wirklich im argentinischen Esperanza, sagt der Direktor des Alpinen Museums Beat Hechler. Und trotzdem passe die Ausstellung sehr gut in sein Museum.
Spannend ist, dass dort Schweizer im 19. Jahrhundert ausgewandert sind, und zwar ziemlich zahlreich, und eigentlich diese Siedlung, diese Ortschaft gegründet haben. Und von daher ist es ein Ort, wo man bis heute eigentlich das Schweizerinnen und Schweizersein pflegt, über Brauchtum, über Folkloristisches auch. Und damit natürlich auch eine Identität lebt, die sowohl argentinisch ist wie schweizerisch. Und das berührt Fragen, die uns heute in der Schweiz als Einwanderungsland natürlich genauso beschäftigen. Also was ist die Schweiz eigentlich? Was ist eine schweizerische Identität? Worüber definieren wir uns? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Kulturen um? Und ich glaube, das steckt in Esperanza wunderbar drin.
De Suiza sehe ich los antepasados de mi mamá.
Von der Schweiz weiß ich, dass die Vorfahren meiner Mutter aus dem Kanton Wallis stammten. Irgendwann wanderte sie nach Argentinien aus und kamen nach Esperanza. Der Teil der Familie meiner Großmutter mütterlicherseits hieß Ern.
La parte de sería la familia de mi abuela materna era Erni, entiendo.
In der Ausstellung Suiza Exist im Alpinen Museum werden Fotos gezeigt, welche die SchülerInnen selber aufgenommen haben. Darauf abgebildet, Zeugnisse von Schweizer Einfluss und Tradition im argentinischen Esperanza. Da gibt es zum Beispiel Straßen mit Namen Denner, die lokale Metzgerei gehört Metzgermeister Deppeler, im Museum sind Schweizer Trachten und geschnitzte Bären ausgestellt und zahlreiche Schweizer Fahnen verweisen auf die Wurzeln der Vorfahren. Der Patriotismus, den die Ausstellung dokumentiert, könne auch ambivalente Gefühle auslösen, sagt Beat Hechler.
Es ist eine Schweiz, die für uns hier, die wir hier leben, würde ich sagen, für viele eher eine folkloristische Schweiz ist. Vielleicht auch eine Schweiz, die patriotisch besetzt ist, was bei uns dann manchmal wieder vielleicht auch ambivalente Gefühle auslösen kann. Also, dass wir wie einen anderen einen Alltagsbezug zur Schweiz haben, der aus Arbeit, aus Freunden, aus vielen Facetten besteht und nicht einfach nur aus dieser, aus der Schweizer Fahne und dem Raclette und was dazugehört. Und ich glaube, für Sie ist es anders. Sie haben, diese Urgroßeltern haben etwas mitgenommen und haben das eigentlich immer mehr reduziert auf ein Stück Schweiz, das dann als Brauchtum gepflegt wird, so wie wir vielleicht Weihnachten feiern oder irgendein Ritual begehen, und haben das so gewissermaßen in diesen argentinischen Alltag hinübergerettet. Und ich glaube, es geht nicht um richtig oder falsch. Es sind zwei völlig verschiedene Perspektiven, die eigentlich in der Berührung, in der Begegnung erst spannend werden.
¿Qué es Suiza? Suiza es el país más ordenado del mundo, te diría. Hay que se vive muy bien, pero hay que trabajar muy mucho.
Die Schweiz ist das ordentlichste Land der Welt. Es lebt sich sehr gut da, aber man muss richtig hart arbeiten. Der Staat bestimmt alles, er sagt einem, was man studieren soll, denn wenn es viele Anwälte gibt und du willst Jura studieren, dann wird er dich nicht lassen. Er diktiert, was das Land braucht. Und er sorgt dafür, dass jeder, der in der Schweiz lebt, ein gutes Ende findet. Das heißt, einen würdigen Tod. Der Staat beschützt einem immer. Man kann nicht lügen, wie in vielen lateinamerikanischen Ländern. Die Leute sind sehr ordentlich.
Mentir, como se miente en muchos países latinoamericanos, pero
in den Interviews mit Bewohnern aus Esperanza, die es in der Ausstellung zu hören gäbe, würde die Schweiz zum Teil fast schon ein bisschen verherrlicht, sagt der Direktor des Alpinen Museums, Beat Hechler. Das habe bei ihm ambivalente Gefühle ausgelöst.
Einfach in diesen Audiotönen, die man hören kann, äußern sich viele über die Schweiz in einer Art und Weise, wo es mich manchmal fast peinlich berührt. Als Vorbild in jeder Beziehung, also von Pünktlichkeit, von Ordnung, von Ehrlichkeit, von einem Ethos, der da herrscht. Und die Demokratie, die erwähnt wird, jemand sagt, das sei ein Land, wo die Demokratie von unten nach oben funktioniere und nicht umgekehrt. Und ich denke nicht, dass das falsche Aussagen sind. Sie stehen halt manchmal so pur und in wenigen Sätzen. Und man hat da manchmal, ist immer so ein bisschen in der Haltung, ein Aber einzufügen und zu sagen, ja, stimmt ja schon, aber. Und ich glaube, das ist eigentlich der spannendste Effekt dieser Ausstellung, dass wir in dieser Ausstellung weniger jetzt einfach die argentinische Schweiz sehen, sondern eigentlich unsere Schweiz und sie wie überprüfen und eigentlich uns selber fragen können, ja, wenn es nicht das Raclette und nur diese Tracht ist, was ist es dann, was für uns die Schweiz ist? Und das finde ich eigentlich der subversive Effekt dieser Schularbeit.
Die Ausstellung Suiza Exist verdeutlicht anhand von Bild-, Ton- und Filmdokumenten, dass Spuren der Schweiz allgegenwärtig sind im argentinischen Esperanza. Das bestätigt auch Silvia Ackere, die Schulleiterin des Colegio San José, wo das Forschungsprojekt aufgegleist wurde. Für die Ausstellungseröffnung ist sie nach Bern gereist.
La cultura, lo que nosotros conocemos de la cultura suiza es más lo tradicional, lo que dejaron nuestros inmigrantes. Pero hay cosas, por ejemplo, el orden Esperanza es una ciudad muy limpia.
Esperanza ist geprägt von der Schweizer Kultur, denn etwa 60% der Einwanderer kamen damals aus der Schweiz. Die Stadt unterscheidet sich von anderen argentinischen Städten, weil sie sehr aufgeräumt, sauber und geputzt ist. Esperanza ist aber trotz allem eine argentinische Stadt. Viele Dinge sind in der Schweiz moderner als bei uns.
Pero usted es mucho más moderno. Esperanza es una ciudad de la Argentina.
Das sagt Silvia Aguirre, Schulleiterin des Colegio San José im argentinischen Esperanza. Die Ausstellung «Suiza existe», für welche SchülerInnen dieses Kollegios sich auf Schweizer Spurensuche begeben haben, wird noch bis und mit 28. Oktober im Alpinen Museum Bern gezeigt. Alle weiteren Infos gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch. Gleich treffen wir hier in der Sendung einen Mann, der im Bundeshaus ein- und ausgeht. Erst hören wir aber Musik. Heute vor 15 Jahren ist Johnny Cash verstorben. Er gilt als einer der einflussreichsten US-amerikanischen Songschreiber. Hier ist er mit Man in Black. Well, you wonder why I always dress in black.
Why you never see bright colors on my back? And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old, for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Rabe Info.
Wer denkt, dass es im Vatikan in Rom keine Frauen gibt, der irrt gewaltig. Martin Siedler muss es wissen. 3 Jahre lang amtete er bei der Schweizer Garde im Vatikan, bevor er ins Bundeshaus wechselte, wo er heute als Bundesratsweibel von SVP-Bundesrat Guy Parmelin arbeitet. Über seine ziemlich außergewöhnliche berufliche Karriere berichtet Martin Siedler im Gespräch mit Wilma Rall heute in unserer Serie zu außergewöhnlichen Berufen.
Martin Siedler, ihr seid 30 heute und schaut schon auf eine beachtliche berufliche Karriere zurück. Ihr habt zuerst KV gemacht, sind dann ins Militär und von dort in die Schweizer Garde nach Rom in den Vatikan. Und vom Vatikan nachher sind ihr direkt ins Bundeshaus und arbeitet heute als Bundesratsweibel vom SVP-Bundesrat Guy Parmelin. All die Berufe, das sind auch Berufe, die man sich nicht schon als klein vorstellt, dass man die mal macht. Was habt ihr als kleiner Bub werden?
Ja, das ist noch lustig. Ich bin immer ganz unschlüssig gewesen, was meine Berufswahl angeht. Also ich wollte mal Autor werden und dann mal Polizist sein. Landwirt hat mich auch mal interessiert. Ich konnte mich nie richtig für etwas entscheiden. Und darum ist es vielleicht jetzt auch so ausgekommen, was ich jetzt mache. Oder? Also es ist so ein bisschen eine wilde Berufswahl geworden. Ja.
Ihr habt das Militär gemacht. Man muss das Militär machen, um in die Schweizer Garde zu gehen, nach Rom. Wie sind ihr darauf gekommen, dort zu gehen? Was hat euch motiviert, das zu machen?
Ja, das war auch so etwas. Ich habe nach dem Militärdienst eine Herausforderung gesucht und ich wollte unbedingt ins Ausland. Ich war so ein bisschen drauf und dran, nach Australien zu gehen, aber das war irgendwie so ein bisschen zu wenig Challenge gewesen. Ich habe von dieser Schweizer Garde gehört. Ich bin katholisch aufgewachsen. Und dann plötzlich ist der Spruch reif geworden. Ich habe mich dort beworben. Und am Schluss hat das geklappt. Und ich bin dann 2010 nach Rom geflogen.
In der Schweizer Garde gibt es ja je nach Rang, je nach Funktion, verschiedenste Aufgaben, die man da macht. Für was sind ihr damals zuständig gewesen?
Es ist so, dass man als junger Gardist macht man so ein bisschen den Ehrendienst. Das ist also das, was die meisten Leute kennen. Das sind die dreifarbigen Uniformen. Da ist man viel an den Eingängen oder steht oder hat Wachdienst, auch man hat auch Nachtdienst. Zum Beispiel, es gibt auch eine Dienstnummer, wo man ganz nahe am Papst ist. Das ist so ein bisschen im Appartamento, beziehungsweise jetzt mit dem jetzigen Papst ist es wirklich so vor seinem Zimmer. Wir kontrollieren natürlich die ganzen Leute. Kontrollieren. Der erste Kontakt von jedem, der in den Vatikan reinkommt, ist über einen Schweizer Gardist. Und darum ist es auch sehr wichtig, dass wir dort eine gute Visitenkarte abgeben, freundlich sind, zuvorkommend sind, aber auch strikt sind. Weil es gibt viele Leute, die in den Vatikan reinwenden, weil ich gar keinen Grund haben. Und wir müssen die wirklich so ein bisschen aussiebeln.
Wie macht man das und welche Leute haben keinen Grund, um in den Vatikan zu gehen?
Ja, grundsätzlich, also der Vatikan ist natürlich nicht ein touristischer Staat. Es kann nicht einfach jeder rein und ein bisschen schauen und so. Es gibt natürlich schon auch die vatikanischen Museen. Es gibt, man kann Gärten besichtigen in einem Bus. Aber es ist jetzt nicht so public und open für wirklich alle Leute. Und die meisten Leute kennen wir natürlich als Gardisten. Gerade die ganzen Leute, die arbeiten, man muss sich vorstellen. Im Vatikan gibt es einen Supermarkt, es gibt eine Apotheke, Gärtnerei, einen Baubetrieb, ganz viele verschiedene Betriebe. Und die Leute müssen alle irgendwann mal rein, am Morgen arbeiten und am Abend wieder raus. Und mit der Zeit kennt man die Leute. Auch anhand von der Autonummer oder von ihrem Ausweis, den sie zeigen, wenn sie rein wollen.
Sie waren ja insgesamt 3 Jahre tätig, 2010 bis 2013, damals unter dem Papst Benedikt. Was war euer eindrücklichstes Erlebnis in diesen 3 Jahren?
Ja, ich hatte viele eindrückliche Erlebnisse gehabt. Also es ist sicher die Audienz mit den Eltern, wo wir ihn getroffen haben, mit ihm haben ein bisschen reden und ich ihm dürfen meine Eltern vorstellen, das war sicher wirklich unvergesslich gewesen. Mit ihm in die Ferien zu gehen nach Castel Gandolfo und ihn zu hören, Klavier zu spielen, das ist, sind so kleine, schöne Sachen oder mal ein Praline bekommen von ihm, etwas ganz Einfaches. Aber nicht nur mit dem Papst, das ist auch so, dass wo die spanischen Fußballnazi Weltmeister geworden sind, haben sie in Audienz gehabt mit dem Papst und sind da alle an mir durchgelaufen und man hat noch ein bisschen Handschütteln und gratulieren und das ist einfach ein schöner Moment gewesen, ja.
Der Papst Benedikt ist ja vor allem, wenn man jetzt vergleicht mit dem jetzigen Papst Franziskus, nicht als Reformer in die Geschichte eingegangen. Er ist ein eher konservativer Geist, mal vorsichtig formuliert. Hat euch das nie vor Probleme gestellt? Habt ihr nie Zweifel gehabt an dieser Aufgabe, die ihr gemacht habt?
Nein, ich glaube ganz im Gegenteil. Also ich glaube, wenn man Gardist ist, ist man absolut loyal. Und wir tun seine Arbeit auch nicht beurteilen. Wir können es auch nicht beurteilen. Es ist eine ganz schwierige Aufgabe, so eine Weltkirche zu führen. Und wir sind dort für seinen Schutz. Und das erfüllen wir hundertprozentig. Und der Rest interessiert uns eigentlich nicht.
Ihr habt es gerade gesagt, ihr seid da für den Schutz vom Papst. Die Schweizer Garde ist speziell dafür da. Jetzt ist das letzte Attentat auf den Papst doch schon relativ lang her. Ist der heute der Job als Schweizer Gardist mehr als eine repräsentative Funktion?
Ja, das ist definitiv mehr als eine repräsentative Funktion. Es ist heute so, dass die jungen Gardisten nach einer kurzen Zeit in Rom direkt ins Tessin gehen, dort den internationalen Waffentragschein machen, die intensive Ausbildung haben im Nahkampf bzw. Selbstverteidigung. Natürlich gibt es auch italienische Skills, die dort erklärt werden müssen. Und das ganze Know-how nimmt man nachher mit nach Rom und tut dort intensiv weiter trainieren, dass man einfach auf alles parat ist. Wir sind ein Militärkorps, wir haben auch Waffen im letztmöglichen Fall. Aber die stärkste Waffe, das war immer so, ist das persönliche Gespräch mit den Leuten. Das ist einfach immer noch wirklich das, was am meisten genützt hat, wo man die meisten Konflikte auch begraben
konnte. Ist denn mal in eurer Zeit zu einem Ernstfall gekommen?
Ja, ich habe verschiedene Sachen gesehen, auch unten oder auch gehört, was andere Leute erlebt haben. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, reinzukommen. Sagen wir mal, verwirrte Leute, die sich versuchen zu messen, auch mit uns. Und da hat es auch immer wieder brenzlige Situationen gegeben. Wenn man so nah am Eingang steht, hat man natürlich, eben, wie gesagt, den ersten Kontakt natürlich mit diesen Leuten zu tun. Und das ist nicht immer einfach.
Die Schweizer Garde ist ja Männer vorbehalten und allgemein verkehrt im Vatikan auch kaum Frauen. Wie ist es, wenn man 3 Jahre in einem Staat ist, wo man kaum je eine Frau sieht?
Ja, das ist wirklich komplett falsch. Ich lade sie gerne mal ein nach Rom, dann können wir das zusammen schauen. Und ich glaube, Das Verhältnis Frau-Mann im Vatikan ist etwa 50-50. Es gibt ganz viele Schwestern natürlich, die im Vatikan wirken, ganz viele auch Angestellte. Wir bei uns in der Schweizer Garde ab einem gewissen Grad auf dem heiraten. Die ganzen Frauen von den Unteroffizieren und von den Offizieren sind auch bei uns in der Kaserne gesehen, mit Kind. Und es war wirklich eine schöne Zeit. Es ist nicht nur ein strikter Kasernenalltag, es hat eben wirklich Botschafterinnen und eben Schwestern und Angestellte. Und also, wir sind nicht zu kurz gekommen, was das anbelangt.
Schön zu hören. Tipptopp. Gut, dann gehen wir vom Vatikan in die Schweiz. Dort zu eurem zweiten relativ außergewöhnlichen Beruf, den ihr heute macht. Ihr seid Bundesratsweibel von Guy Parmelin. Ihr habt angefangen unter dem Ueli Maurer. Warum Bundesratsweibel?
Ja, warum Bundesratsweibel? Ich bin so ein bisschen in das hineingerutscht. Ich habe das, wie gesagt, haben wir es am Anfang schon über gehabt, Traumberuf. Es war nie mein Traumberuf oder so. Das ist einfach dazu, als war es ein Angebot. Ein Angebot, das man natürlich nicht ausschlagen kann. Und ja, es ist wirklich eine ganz spannende Funktion, wo man viel auch muss vom Privatleben reingeben, beziehungsweise ein bisschen opfern. Dafür sieht man viel, man bekommt viel mit. Man ist so ein bisschen am Puls von Politik. Und das interessiert mich enorm und das macht wirklich grossen Spass.
Bundesratsweibel sind ja quasi Sekretär, Organisatoren, quasi so die rechte Hand der BundesrätInnen. Ihr seid damals, als ihr angefangen habt, der jüngste Bundesratsweibel seit je gewesen. Wie schwierig war das für euch?
Ja, es ist doch, am Anfang war es schwierig. Man kommt in ein Umfeld, wo einem wirklich alles fremd ist und der ganze Politbetrieb, das ist so ein bisschen Soziotop auch von verschiedenen Leuten und verschiedenen Charakteren. Und am Anfang war es wirklich nicht ganz einfach gewesen, aber man ist drin gewachsen und gewachsen mit der Aufgabe nachher.
Ein Terminkalender von der BundesrätInnen ist auch relativ voll jeweils. Wie schwierig ist es, hier den Überblick zu behalten über all die Sachen, die man muss daran denken, die man organisieren muss, Leute abholen, begleiten und so weiter und so fort?
Also das Wichtigste ist, dass man sich effektiv gut organisiert, dass man wirklich die ganzen Termine im Griff hat und zwar nicht nur heute, sondern auch an morgen schon denkt oder in einer Woche denkt, dass man auch die Anlässe kann entsprechend koordinieren und organisieren.
Politische Beratung macht ihr nicht. Ist es dann gar nicht wichtig, dass ihr irgendein grundsätzliches politisches Interesse habt in dieser Funktion?
Mal. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ein politisches Grundinteresse haben. Das muss aber auch breit sein, oder? Mein Chef ist ein Exekutivmitglied und vertritt im Gesamtbundesrat einfach auch eine Meinung. Und da ist Parteipolitik wirklich im Endeffekt nicht so wichtig. Was wir einfach müssen, so ein bisschen auf dem Loop sein, sind die ganzen Geschäfte intern, die wir haben im Departement, dass wir nachher überhaupt verstehen, was abgeht, welche Dokumente müssen wo sein. Sonst ist es schwierig, nachher zum effektiv auch helfen.
Ist das auch der Grund, dass Bundesratsweibel oder dass ihr im gleichen Departement geblieben sind bis jetzt? Also, dass ihr von Anfang an immer im VBS, im Verteidigungs-Militärdepartement gewesen seid?
Ja, genau. Wenn gerade ein Chef neu kommt, so wie jetzt bei mir der Bundesrat Parmelin, ist es einfach so, dass man ihm wirklich auch gut kann eine Hilfestellung leisten kann, weil man eben das ganze Departement einfach in- und auswendig kennt, ja.
Beide Bundesräte sind vor SVP, wo ihr unter ihnen gearbeitet habt. Wie wichtig ist es, dass ihr das politische Gedankengut teilt?
Das ist überhaupt nicht wichtig. Also ich könnte gut für einen SP-Bundesrat arbeiten oder für eine Bundesrätin. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Meine Aufgabe ist es überhaupt nicht zu politisieren, sondern ich bin einfach da, um den Departementschef oder der Departementschefin die optimal zu unterstützen. Und da ist parteipolitisch das Geplänkel ist wirklich absolut nicht wichtig.
Ihr bekommt sehr eng mit, was in eurem Departement läuft, was passiert, was beschlossen wird. Gibt es dann einen Moment, wo ihr denkt, Herrje, was machen jetzt die da?
Nein, ich glaube, auch hier sind wir wirklich sehr loyal und bin sehr vorsichtig, was das anbelangt in der Öffentlichkeit. Natürlich habe ich meine Meinung und ich bin auch ein kritischer Bürger und ich sehe auch Sachen, die mir vielleicht nicht immer hundertprozentig passen, aber trotzdem die Loyalität steht da absolut im Vordergrund und ich würde nie etwas kritisieren in der Öffentlichkeit, was mein Chef entscheidet.
Ihr sagt ja von euch selber, ihr seid ein sehr geselliger, kommunikativer Typ, ihr plaudert gerne. Jetzt bei der Schweizer Garde vielleicht noch ein bisschen weniger, aber auch und als Bundesratsweibel sicher auch, dort ist Verschwiegenheit hat eine sehr, sehr hohe Priorität. Wie könnt ihr das mit euch vereinbaren?
Also einerseits ist man kommunikativ, beziehungsweise hat gerne Menschen, weil sonst ist es schwierig in diesem Job, als Schweizer gerade ist oder auch als Bundesrat zu werben. Man muss wirklich auch den Menschen gerne haben. Und andererseits ist es A und so, ist die Verschwiegenheit. Und ich glaube, Verschwiegenheit hat viel auch etwas mit Loyalität zu tun, dass man einfach wirklich voll hinter dem Chef steht und hinter seiner Arbeit und hinter seinen Entscheidungen und die nachher wirklich auch mitträgt. Und dann nachher ist das überhaupt kein Problem, auch mit der Verschwiegenheit.
Ihr seid jetzt 30. Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen, was Sie nach einem Bundesratsweibel noch für einen außergewöhnlichen Beruf würden wählen?
Ja, ich weiss nicht, vielleicht wird die Feuerwehr machen oder ich weiss es auch nicht. Das sehen wir nachher. Ich werde jetzt zuerst einmal mein Studium noch abschließen. Ich mache neben einmal Betriebsökonomie, ein Nachdiplomstudium. Und nachher bin ich offen für anderes oder Neues. Oder ich bleibe auch dort. Ich weiss es noch nicht genau. Vielleicht wird ich ein Radiomoderator bei Rabe.
Martin Siedler ist Bundesratsweibel im Verteidigungsministerium VBS. Morgen besuchen wir in unserer Serie zu außergewöhnlichen Berufen die Bestatterin Regina Aberli, die schon in ihrer Jugend am liebsten Leichen waschen wollte. Alle Beiträge der Serie gibt es auch online zum Nachhören unter info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Mittwoch, den 12. September. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Dann blicken wir unter anderem zurück auf 30 Jahre wertvolle Gassenarbeit in Bern. Beigetragen zum heutigen Info haben Gisela Feutz und Wilma Rall. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci, habt ihr zugelassen. Habt einen guten Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.